FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Thorsten Albustin. Leben zwischen und Fußball und Wahnsinn. Untertitel: Die Angst besiegen. Mein Name ist Rüdiger Wolf. Und ich führe Sie als verantwortlicher Redakteur durch die Sendung. Thorsten Albustin. Hat es geschafft bis in die Bundesliga als Torwart. Ihm gelang dieses Kunststück ohne Vitamin B und hat es von den Niederungen des Amateurfußball bis in den bezahlten Fußball geschafft. Ganz gewiss nicht schmerzfrei, denn die Konsequenzen einer folgenschweren Angsterkrankung hätten ihm beinahe das Genick gebrochen. Ein paar Worte zum Buch. Seelische Erkrankungen sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Sie nehmen in unseren leistungsorientierten, auf blinder Funktion bedachten materiellen Welt ständig zu. Krankheiten, die durch den Scham und dadurch, dass sie tabuisiert werden, ungestört wuchern können. Betroffene haben nicht nur mit dem zerstörerischen Maß ihrer Symptome zu kämpfen, sondern immer noch mit der hochmütigen Ignoranz und der Ablehnung unserer egozentrischen Zeit. Hiervon gilt es, sich zu befreien. Herr Albustin, wie sind Sie überhaupt vom Fußball zum Schreiben gekommen?
Ja, das war im Jahr 2010. Da war ich noch Torwarttrainer bei Rot-Weiß Essen. Der Verein ging insolvent und ich wollte mein Glück mal so ein bisschen in die eigene Hand nehmen und habe dann angefangen zu schreiben. Und so entstand eigentlich nach relativ kurzer Zeit mein Torwartbuch, das seit 2011 auf dem Markt ist. Zudem muss ich natürlich sagen, dass mein Krankheitsverlauf mir irgendwo auch dazu verholfen hatte, weil ich zuvor nicht unbedingt der Bücherwurm war oder auch derjenige war, der irgendwo selbst ellenlang schreiben konnte, aber meine Krankheit hat mir irgendwo einen Ball zugespielt, den ich dann auch dankend angenommen hatte.
Und dann haben Sie erst Ihr Torwartbuch herausgebracht und dann waren Sie irgendwann so weit, auch über Ihre Krankheit zu schreiben und haben dann das Buch Leben zwischen Fußball und Wahnsinn, die Angst besiegen, im Manuela Kienzel Verlag veröffentlicht.
Ja, richtig. Das war für mich zu meinem Torwartbuch natürlich eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Bei meinem Torhüterbuch habe ich schon auf die Nachvollziehbarkeit hinweisen wollen, was die Spielposition betrifft. Ja, und mit meinem Angstbuch stelle ich halt irgendwo meine ganz persönliche Geschichte vor und hoffe halt, dass meine Geschichte, mein Verlauf, wo ich die Momente oder die Zeit, die mich in die Krankheit hineingeführt haben, ausführlich beschreibe, neben und auf dem Sportplatz, aber auch die Auswege beschreibe. Und es ist mir ganz wichtig natürlich, dass das irgendwo die Menschen erreicht, mit der großen Hoffnung, dass es dem einen oder anderen auch eine große Hilfe sein wird.
Sehr schön. Bekommen wir eine Kostprobe?
Ja, sehr gerne. Und ich würde jetzt beginnen mit der Einleitung, um einen groben Einblick in mein Buch zu bekommen. Vorwort. Psychologische Erkrankungen sind in der heutigen Zeit keine Ausnahmen mehr. Immer mehr Menschen müssen sich dem rapide angestiegenen Leistungs- und Anspruchsdenken unserer Zeit stellen und sich nicht selten diesem schier übermächtigen Gegner völlig erschöpft ergeben. Krankheitsdiagnosen wie Phobien, Depressionen oder Burnout gehören mittlerweile zum bekannten und normalverständlichen Sprachschatz einer gehetzten Spezies. Zudem bewegen wir uns hierbei auf einem Terrain, auf dem das Tabu und die Isolation idealen Nährboden für ihre Ambitionen erhalten. Es ist eine Zeit, in der das Recht auf der Seite des Stärkeren ist und der Schwächere ins Abseits katapultiert wird. Ein Outing wie »Ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe« kommt einer persönlichen und beruflichen Bankrotterklärung gleich. Wertungen Dritter wie »Der Arme hat schon wieder eine Grippe, hast du schon gehört?« und »Hey, der ist in psychologischer Behandlung, ich habe schon immer gewusst, dass der nicht normal ist« unterstreichen das differenzierte Meinungsbild in breiten Teilen unserer Gesellschaft deutlich. Das nicht auszusprechende Krebsgeschwür unserer Zeit findet ideale Voraussetzungen vor, um sich als Top-Secret-Message ungestört und mit aller Zeit dieser Welt auszubreiten. Es darf und genießt es, da eine Veröffentlichung seiner Existenz für lange Zeit einer persönlichen Schande und Niederlage des Betroffenen gleichkommt. Die Egozentrik unserer Gesellschaftskultur und die bewusste, befürchtete Isolation des Erkrankten vergrößern unbewusst, aber auch bewusst den Freiraum und die Immunität unseres ungeliebten Freundes immer mehr. Grundsätzlich kann man das sogar nachvollziehen. Haben wir es doch mit einem Gegner zu tun, der uns beschämt, uns unserer Stärken beraubt, uns klein und gescheitert wirken lässt. Ja, gescheitert im Dschungel der Löwen und Tiger, die wir doch alle so gerne wären. Kommen dann noch anmaßende Aussagen wie, das ist eine starke Frau, die hat nur eine Woche um ihren Mann getrauert hinzu, erscheint die Sache doch logisch. Schwachsein ist peinlich und passt doch schon lange nicht mehr in eine Zeit, die die Grundelemente ihrer Moral auf Statussymbole, Mitmachfunktion und Smiley-Image aufbaut. Bitte aufwachen. Natürlich sind das nicht die alleinigen Ursachen. Erlebnisse in der Kindheit, die eigene Erziehung, das soziale Umfeld, Schicksalsschläge, um nur einige zu nennen, haben allesamt die Macht, einen Menschen zu einem Spielball seines Lebens zu degradieren. Die eigene mentale Beschaffenheit und der Charakter spielen hier ebenfalls eine Rolle. Bestimmen sie doch sehr frühzeitig, inwieweit und vor allem wie tief die Stürme des Lebens uns treffen können. Der Mensch wird sich aneignen müssen, sich dem Ausmaß und den Folgen dieser Momente besser und vor allem gezielter zu stellen. Ich bin kein Arzt, kein Therapeut und habe in diesem Bereich keinen akademischen Abschluss. Ich bin ein ehemaliger Torhüter und heutiger Trainer, der verdammt viel erlebt hat. Mein Lehrmeister war und ist das Leben. Ich möchte Sie an meinen Erfahrungen teilhaben lassen und Ihnen anhand meiner Geschichte davon berichten, wie systematisch und konstant der Abstieg in die Hölle sein kann. Ich möchte die Zeit sehr weit zurückdrehen, um die Ursprünge und Entwicklungsphasen meiner Angst zu entlarven. Woher kam sie? Was machte sie größer? Warum? Und vor allem wie wurde sie immer stärker? Ich werde Ihnen aber auch davon berichten, wie die Angst besiegt werden kann. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass dieser Weg steinig und lang war. Ich musste lernen, einen zu Beginn übermächtigen Gegner zu verstehen, ihn zu enttarnen, um ihn später erfolgreich zu vertreiben. Es steckte alles in mir drin. Ich musste lernen zu begreifen, dass ich selbst, ja, Sie hören richtig, ich selbst zu meinem besten Experten werden musste. Sich professionelle Hilfe bei einem Therapeuten zu holen, war zwar zu Anfang unumgänglich und wichtig. Aber noch wichtiger waren der eigene Wille und das Ziel, das Leben wieder in die richtige Spur zu bringen, ja wieder lebenswerter zu machen. Lassen wir uns nicht mehr einengen und in die Ecke treiben. Ich ging diesen sicherlich steinigen Weg, organisch war ich gesund, raus aus der Isolation, hinein in die Konfrontation. Ich möchte Ihnen meine Geschichte näher bringen und hoffe, dass die ein oder andere Erfahrung Ihnen nützlich sein wird. Nach intensiven Jahren, nach 2 Gesprächstherapien und nachdem ich mir ein immenses Wissen anhand zahlreicher Literatur angeeignet hatte und mich in diversen, schließlich erfolgreichen Bewältigungspraktiken geübt hatte, hatte ich nicht nur die Kraft entwickelt, über meine Geschichte zu berichten, meine Ängste zu begreifen, sondern hatte es letztendlich geschafft, sie konsequent zu vertreiben. Glauben Sie mir, manchmal ist das Leben der wahre Lehrmeister. Die eigenen Erfahrungen, der wichtigste Lehrstoff, um den Weg zum Glück zurückzufinden. Nehmen Sie Ihr ganzes Ich, Ihre gesamten Energien in die Hände. Rüsten Sie all Ihre Kräfte kampfbereit auf und lassen Sie sich auf das vielleicht größte Abenteuer Ihres Lebens ein. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück und Zuversicht.
Das war die Einleitung zum Buch. Vielen Dank. Hören wir gleich noch ein weiteres Kapitel?
Ja, soll ich jetzt sofort fortfahren?
Ja.
Okay. Dann möchte ich mal das Kapitel der Auswege beschreiben. Und zwar mit der für mich ersten wichtigen Maßnahme. Das war die eigene Offenheit, bis ich nachher zu dem Bereich komme, Mut und Konfrontation, was irgendwo die Endstufe des ganzen Genesungsprozesses beschreibt. Offenheit. Sie kennen den folgenden Dialog. Was bedrückt dich denn so? Du hast doch etwas auf dem Herzen. Ich sehe es dir doch an. Ach, nichts weiter. Ich möchte auch nicht darüber reden. Und der Kloß im Hals wird spürbar größer. Ein seelischer Befreiungsschlag sieht sicherlich anders aus. Dennoch ist ein solcher Dialog nicht verwunderlich. Eigene Probleme teilt man manchmal eher ungern und vor allem nur mit Menschen, denen man blind vertraut. Diese innere Hemmschwelle kenne ich nur viel zu gut. In den Zeiten, als ich beruflich wie privat zu funktionieren hatte, galt es, stark zu sein. Herumzujammern war nicht erlaubt. Ich war wie in einer Rolle verplant, die ich häufig gar nicht spielen wollte. Ich musste meinen Status verteidigen. Gefühle zugeben, das macht kein Mann, schon gar nicht ich, erinnerte ich mich und belog mich damit selbst. Heute kann ich darüber nur lachen. Meine damals empfundene Stärke war nichts anderes als Schwäche. Eine Schwäche, die mich vor anderen in ein anderes, in ein mimosenhaft wirkendes Licht hätte rücken können. Mit dem voranschreitenden Verlauf meiner Krankheit änderte sich diese Haltung immer mehr. In meinem tiefsten Inneren sehnte ich mich fest danach, mich endlich zu öffnen, mich von Schmerz und Qual zu erleichtern. Am Ende war es dann auch nicht mehr so schwierig, da ich meinen Zustand vor meinen Freunden und Verwandten kaum noch verbergen konnte. Meine innere Anspannung, mein immens gestiegener Leidensdruck taten ihr Übriges hinzu. Ausleger meines längst überfälligen Outings war eine Geburtstagsfeier eines alten Schulkollegen, 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Eine normale Party mit den üblichen Verdächtigen, den üblichen alten Geschichten. An diesem Tag war ich sorgenfrei und hatte Spaß wie schon lange nicht mehr. Ich gönnte mir ein paar Bierchen, da wir das heißt meine Freunde und ich, bei unserem alten Kameraden übernachten wollten. Der nette Abend entwickelte sich zu einem feuchtfröhlichen Abend und fast alle hatten bald mächtig einen im Tee. Ich konnte dem nicht widerstehen, war absolut entspannt und euphorisch. Fast wie in der guten, alten Zeit. Gegen 1 Uhr fand dieser Rausch der Leichtigkeit sein Ende und wir gingen zu Bett. Den Morgen danach vergesse ich mein Leben nicht. Mein Steuermann, Sie wissen schon, klopfte nicht an die Tür, um mich zu wecken, er trat sie ein. Es war gegen 8 Uhr morgens und ich war völlig außer mir. Eine Panikattacke mit all ihren Facetten. Heute weiß ich, dass mein morgendlicher Kater durch meine Symptome verstärkt war. Mein Körper musste den Restalkohol abbauen und ich war völlig kraftlos. Empfänglich für den kleinsten Auslöser von Unruhe. Ich wurde der Angst wie ein hilfloses Opfer zum Fraß vorgeworfen. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie mir zumute war. Eine donnernde Panikattacke, 200 Kilometer von zu Hause entfernt und das Haus voller Freunde. Pikanterweise hatten wir vereinbart, erst am späten Nachmittag abzureisen. Alle wollten ja ausschlafen, relaxed nach Hause fahren. Ich lief aus dem Haus, rannte fort, kam aber nicht zur Ruhe. Ich muss meine Frau anrufen, schoss es mir durch den Kopf. Wer weiß, ob ich sie noch einmal wiedersehe. Ich steigerte mich mal wieder in meinen Abgrund hinein. Gegen 10.30 Uhr beschloss ich zu fahren. Nüchtern ja, aber unruhig bis in die Haarspitzen. Ich muss hier weg, sicherlich unvernünftig und nicht ungefährlich. Das war mir aber, Entschuldigung, scheißegal. Meine Freunde reagierten auf mein Verhalten nicht nur ratlos und zutiefst verwundert, nein, sie waren logischerweise auch sauer. Das geplante Tagesprogramm war dahin. Ich fuhr einfach weg. Die unruhigste Autofahrt meines Lebens überstand ich glücklicherweise folgenfrei. Der Zeitpunkt, ja, ich muss zugeben, der durch diesen Vorfall provozierte Zeitpunkt, mich zu erklären, war gekommen. Von meiner erstaunten Frau, meinen zu beruhigenden Freunden und meine schon seit längerem besorgten Eltern. Letzteres dies einzugestehen, fiel mir am schwersten. Sie wissen schon, der alte Perfektionist vor seinen Erzeugern. Dennoch, es wurde höchste Zeit und meine neue Offenheit war für mich ein erster, ersehnter Befreiungsschlag. Nie mehr verstellen, nie mehr schauspielern und vor allem der Blick in den Spiegel fiel mir wieder leichter. Ich hatte mir einen Großteil des Respekts vor mir selbst zurückgeholt. Ich hatte es geschafft. Ich hatte mich von einer großen Bürde befreit. Ich war endlich wieder ehrlich. Zu allen. Mir fiel so ein großer Stein vom Herzen, dass ich auf Nachfrage, die Nachricht, dass jemand psychisch erkrankt ist, spricht sich halt schnell herum, jedem, der es wissen wollte, die Wahrheit erzählte. Ja, es stimmt. Ich leide seit längerem unter starken Angstzuständen. Ich werde mich wohl behandeln lassen müssen. Da komme ich wieder raus. Sicherlich tat es weh, dem einen oder anderen dies einzugestehen. Vor allem, wenn man ein eher schlechtes Verhältnis zu demjenigen hatte. Aber egal, das spielte jetzt auch keine Rolle mehr. Der positive Effekt überwog. Nur im Fußball verlor ich darüber kein Wort. Dieser und die in ihm handelnden Personen sind dazu nicht die besten Gesprächspartner. Im Privaten lagen die Karten aber nun auf den Tisch. Endlich. Es gab von da an nur noch ein Ziel, gesund zu werden. Mögliche Konsequenzen werde ich nach der Rückkehr meiner alten Kräfte wieder wettmachen, machte ich mir Mut. Meine Offenheit an allen Fronten war der erste, wenn auch nur ein kleiner Schritt, hin zur Besserung. Geteiltes Leid ist halbes Leid, dieses Sprichwort konnte ich nun bestätigen. Mir mein Leid selbst einzugestehen, hatte gerade anfangs noch weitere Vorteile. Ich durfte und konnte außerhalb des Sportplatzes endlich wieder Schwäche zeigen. Jetzt war es sogar für mich nicht mehr zu übersehen. Ich war ein stinknormaler Typ, ja, ein Hosenscheißer, einer von vielen. 3 Bundesligaspieler, professioneller Torwarttrainer, völlig unwichtig, alles Fassade. Diese Erkenntnis tat mir richtig gut. Ich fühlte mich als ein Mensch, der sich zu akzeptieren begann. In dieser Lebenskrise. Ist das nicht paradox? Mir kam es vor, als legte ich die Zwangsjacke meines gehetzten Lebens erstmal ab. Aber nur vorübergehend. Es sollten noch andere Zeiten kommen. Ein weiterer Vorteil kam hinzu. Ich konnte nun sehen, wer sich wirklich als mein Freund bezeichnen durfte. Der Großteil bewies es. Immerhin ein Anfang. Kein Grund, euphorisch zu werden. Richtig. Aber ein erster, wichtiger Schritt. Der erste Schritt zurück ins Leben. Ich spürte es. Die erste Ohrfeige für die Angst. Rums.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Thorsten Albustin. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Thorsten Albustin. Leben zwischen Fußball und Wahnsinn. Die Angst besiegen. Die Anna hat's richtig gemacht. Die hat es schon gewusst. Man kann Mails schicken an studio@radiofips.de und Anna fragt von der Situation an, dass Sie Ihr Outing gemacht haben. Wie lange haben Sie gebraucht, um zu genesen?
Meine erste Panikattacke, die kam in meinem zweiten Jahr bei Borussia Mönchengladbach 1999. Und nach der war wirklich nichts mehr so, wie es einmal war, weil man verliert halt die absolute Sicherheit zu sich selbst, zu seinem Körper. Und grundsätzlich genesen. Von meinen größten Ängsten war ich im Jahr 2010, 2011.
Eine lange Zeit.
Eine lange Zeit. Man braucht einen gewissen Anlauf, um überhaupt mal die Situation zu verstehen, zu begreifen. Und dann braucht es halt diverse Schritte, bis man dann zu den Konfrontationen wirklich oder bis man dafür wirklich bereit ist. Ja, und das braucht, wie gesagt, die Offenheit, die Gespräche auf gleicher Ebene, eine Gesprächstherapie. Ich habe 2 Gesprächstherapien machen müssen. Die Literatur, ich habe mich eingelesen, ich wollte mein eigener Experte werden auf diesem Gebiet, wie ich schon bereits erwähnt hatte. Neue Gedanken müssen irgendwo geübt werden und dann ist man irgendwann bereit für die Konfrontation und erlebt trotzdem eine Extremsituation.
Sehr schön. Wir hören jetzt weiteres aus dem nächsten Kapitel, Leben zwischen Fußball und Wahnsinn. Und wenn die Zuhörer weitere Fragen haben, Thorsten Albustin antwortet gerne auf studio@radiofips.de.
Mut und Konfrontation. Das kannst du doch gar nicht beurteilen. das hast du doch noch nie erlebt. Diese Art von Vorwürfen ist sicherlich jedem von uns bekannt. Ich empfand diesen Vorwurf nach den Erlebnissen mit meinen Konfrontationen. Dazu stehe ich noch heute. Es waren die für mich extremsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben bis dahin machen musste. Konfrontation bedeutete für mich die Begegnung mit den eigenen Abgründen, mit dem absolut wundesten Punkt meines Menschseins. Ein ungleiches Kräftemessen? Auf jeden Fall. Doch eigentlich war es das geballte Aufeinandertreffen von Gegensätzen. Gegensätze ziehen sich an, vergessen Sie es. Der größten Gefahr muss begegnet werden, um die Chance einer Genesung nicht zu verspielen. Die Antilope muss zum Löwen, ja sowas in der Art. Es kam mir jedenfalls so vor. Grundsätzlich kaum zumutbar, aber dennoch notwendig. Der Körper schreit, warnt, winselt. Gib endlich auf. Und doch muss es sein, entgegen aller zuvor bekannten Regeln. Diese Kräfte kann man erst dann beurteilen, wenn man sie selbst erlebt hat. Es war, als ob Wetterfronten in meinem Körper aufeinander trafen und in ihm explodierten. Meine Ablehnung und Furcht waren in die größte Gefahr zu jagen. Ein Urknall, als ich es erleben musste, eine Pflicht, die ich für ein besseres Leben zu akzeptieren hatte. Unglaublich, alle Lehren meines bisherigen Lebens waren ausgelöscht. Vermeide die Gefahr, sei vernünftig, alles Makulatur. Seitdem regierte der Wahnsinn. Der Sprung in den Schmerz als erhoffte Rettung, was für eine grausame Krankheit. Ich frage Sie ernsthaft, ist die vermittelte Selbstverständlichkeit vieler wissenschaftlich erwiesener Ratschläge nicht ein bisschen zu wenig? Entschuldigung, aber wer betont denn den notwendigen Mut? Wer lehrt den wirksamen Einsatz von Mut? Dafür war ich selbst verantwortlich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, dass der hier erforderliche Mut mit dem des normalen Lebens nichts gemeinsam hat. Mut bekommt hier eine völlig neue Dimension. Mut bedeutet hier, Leid zu erfahren. Nein, das Leid gezielt zu suchen. Nur ein Auszug, nicht mehr, nicht weniger. Den Glauben, es wird schon nichts passieren, konnte ich in diesen Momenten nicht nachempfinden. Ohne meine zuvor gesammelten Erkenntnisse hätte ich mich wohl niemals darauf eingelassen. Ich wünsche mir ein wenig mehr Respekt, vor allem vor denen, die einen psychisch erkrankten Menschen ohne Wissen verurteilen. Diese Menschen wissen definitiv nicht, wovon sie sprechen. Mut, darum geht es. Alle meine bis dato bewältigten Herausforderungen, sei es im Sport oder während meiner Erkrankung, verloren ihre einst empfundene Schwierigkeit. Verglichen mit dem, was ich nun erlebte, waren sie einfach nur belanglos. Die Konfrontation mit den Spitzen der Angst waren eine Zerreißprobe, die ich mir in diesem drastischen Ausmaß niemals hätte vorstellen können. Meinen Kampf gegen die Phobie vor Großveranstaltungen begann ich nach meinem bewährten Schema, also vom Leichteren zum Schweren. Man muss dabei vielleicht sagen, dass ich damals in meiner besten Zeit in Werder Bremen selbst aktiv vor 40.000 Leuten Fußball gespielt habe, am Ende meiner Laufbahn vor knapp 50 Zuschauern das Spielfeld aufgrund einer Panikattacke mit einer vorgetäuschten Verletzung verlassen musste und ich danach nicht mehr in der Lage war, überhaupt ein Stadion zu besuchen. Ja, und deswegen musste ich mich halt diesem Terrain ganz bewusst und akribisch annähern. Der Besuch eines Fußball-Bundesliga-Stadions war zu Beginn nicht vorstellbar. Es wird ein brutal schwerer Weg, darüber war ich mir bewusst. Tausende von Malen lief mein zerstörerischer Film, wie ich auf dem Spielfeld umfiel, vor meinen Augen ab. Tausendmal falsch gedacht, steht demnach in keinem Verhältnis zu der wesentlich geringeren Anzahl an möglichen Stadionbesuchen, machte ich mir berechtigte Sorgen. Meine Ausgangsposition war schlecht. 1 bis 2 Termine pro Monat standen meinem negativ überfütterten Kopfsalat gegenüber. Das wird heftig knallen, überkam mich ein Schuss von Sarkasmus. Aber ich musste mich damit arrangieren. Ich musste einen Lösungsweg finden. Der sah dann so aus. Erstens, intensives Mentaltraining mit neuen Gedankenbildern. Zweitens, strategische Vorgehensweise in der Konfrontationsplanung. Drittens, letztendlich der Einsatz meines gesamten Mutes, meines gesamten Herzblutes. Ich fing an, mir Merksätze, Leitregeln aufzuschreiben, die mir ein besseres Gefühl ermöglichen sollten. Sich diese täglich permanent einzuimpfen, war dabei genauso entscheidend, wie sie durch positive Fantasievorstellungen zu verstärken. Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich mich mit Hilfe meiner Regeln vor Ort verhalten würde. Bilder, die mich ausschließlich gewinnen ließen. Einige Beispiele. Erstens, die Befriedigung meines Egos. Du hast früher selbst dort unten gestanden. Diese Zeit ist aber vorbei. Belass es dabei. Merkbegriff Ego. Zweitens, notwendiger Abstand. Du brauchst dir das heute nicht mehr zu beweisen. Du hast mehr als genug erlebt. Merkbegriff Abstand. Drittens, mein momentaner Fokus. Du willst gesund werden. Alles andere ist nebensächlich. Merkbegriff Gesundheit. Viertens, sei neutral und bleibe in der Realität. Du versuchst dich auf das zu konzentrieren, was du siehst und nicht auf das, was du denkst. Merkbegriff jetzt. Fünftens, neue Aufgabe. Beobachte das Spiel, darauf kommt es nun an. Nur darauf. Merkbegriff neu. Anschließend galt es, meine Merkbegriffe mit Fantasie zu füllen. Ich sah mich selbstbewusst, in Klammern Ego, als neutralen Beobachter, in Klammern Abstand, oder auch analysierend, mitschreibend auf der Tribüne sitzend, in Klammern neu. Diese Übung musste ich im Vorfeld intensiv trainieren, um sie im Ernstfall auch wirklich anwenden zu können. Ich las mir die dazugehörigen Leitsätze am Tag zigmal durch und versuchte, insbesondere abends, Ruhe war enorm wichtig, meine Fantasie dementsprechend zu steuern. Der im Stressmoment zu verwendete Gedankenplan war: Ego, Abstand, Gesundheit, jetzt, neu. Damit hatte ich mein Gedankenrüstzeug entwickelt. Reichte dieses aus? Die Praxis wird es zeigen. Nun galt es, die nächsten Schritte zu gehen. Den Bereich möchte ich mal kurz zusammenfassen. Ich habe mich halt jetzt von den kleineren Plätzen zu den großen immer weiter vorangetraut. Wichtig war, jede Stufe erstmal schmerzfrei zu überstehen, bis man sie irgendwann leicht aushalten kann. So habe ich Fußballplätze besucht von 50 bis 100 Zuschauern, bis hin nachher später, nach 2-3 Monaten, in die großen Arenen 50 bis 80.000 Zuschauer. Ein Spiel in der dritten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf fand in einer insgesamt 50.000 Zuschauer fassenden modernen Arena statt. Das war so in der Mitte meiner ganzen Übung. Dass aber nur 10.000 Zuschauer zu interessieren schienen. Für mich mehr als genug, dachte ich mir damals. Die Arena war gigantisch, riesig laut, steil und aufgrund der Dachstruktur hallend laut. Um es auf den Punkt zu bringen, für mich war dieses Stadion gigantisch und beängstigend zugleich. Allein die Fahrt dorthin und der erste Blick zum Stadion brachten meine innere Anspannung auf Betriebstemperatur. Der knapp 800 Meter lange Gehweg zum Stadion, bei dem ich meinen Blick nicht von diesem imposant erscheinenden Klotz abwenden konnte, erweckte meine Angststruktur zu neuem Leben. Unruhe breitete sich aus. Meine Knie wurden weicher und mein Magen reagierte mit dem typischen Ziehen, das nicht aufhören wollte. Am Eingangsbereich angekommen, war das laute Hämmern meines Herzens nicht mehr zu überhören. Stell dir vor, hier müsstest du heute auflaufen. Die Angst sendete ihren ersten Pfeil. Ich versuchte, meine Merkbegriffe dagegen zu stellen, jedoch ohne die ansteigende Unruhe dadurch bändigen zu können. Ich ging durch den mit Trink- und Essständen ausgestatteten Innenbereich weiter in Richtung Eingang der Tribüne. Nachdem ich dort angekommen war, kontrollierte der Ordner mein Ticket und wünschte mir viel Spaß. Wenn der wüsste, dachte ich lakonisch und antwortete artig: Vielen Dank, viel Spaß. Mir kam es vielmehr wie der Eingang zur Hölle vor. Ein paar Schritte noch, dann stand ich da. Ich schaute auf das weite Rund und mir blieb fast die Spucke weg. Mein Magen schrie auf. Es war, als ob jemand meinen Körper zur Sprengung freigegeben hätte. Wow, kam es aus mir heraus und es fühlte sich nicht echt an. Ich sah aufs Spielfeld und mein Gedankenkino, FSK ab 18, lief sofort auf Hochtouren. Es ging in Sekundenschnelle. Die Angst überrumpelte mich und sendete sämtliche Negativboten an mein Bewusstsein. Sofort stand ich gedanklich auf dem Rasen. Da unten würdest du es keine 5 Sekunden aushalten. Es würde dich zerreißen. Du würdest umfallen. Wegrennen ausgeschlossen. Und alle schauen dir zu. Ich konnte dieses Gedankenszenario 1:1 nachempfinden, da ich es ja schon erlebt hatte. Nur mit dem starken Unterschied, dass es in dieser Umgebung noch deutlich drastischer sein müsste. Ich stand auf der Tribüne, fühlte mich aber dennoch so, als wäre ich auf dem Rasen. Der Schreck schlug mir in die Magengrube. Die Panik schoss mir bis in die Haarspitzen und meine helfenden Ersatzgedanken waren chancenlos. Ich muss hier schnellstens raus, vorbei am überraschten Viel-Spaß-Ordner, schnurstracks und im höchsten Tempo in Richtung Ausgang. Ich musste meinen Blick vom Stadion abwenden, um mich wieder zu beruhigen. Ich brauchte gute 10 Minuten, bis ich wieder annähernd bei Kräften war. Mein Kämpferherz signalisierte mir, geh wieder rein, du musst weitermachen, bleib hartnäckig. Dieser Rein-Raus-Prozess wiederholte sich an diesem Abend bestimmt 10 Mal. Besonders anfällig war ich für den Geräuschpegel im Stadion. Das Aufschreien, das Pfeifen oder der Jubelorkan der Zuschauer versetzten mein angespanntes Nervenkostüm in einen Ausnahmezustand. Es kam nicht selten vor, dass ich mich dann am Tribünengeländer festkrallen musste, um nicht die Balance zu verlieren. Diese Schreckmomente waren wie schwer verletzende Bauchschüsse, deren Wucht ich nur für kurze Zeit aushielt. Mein längster Aufenthalt im Stadion dauerte damals circa 5 Minuten, der kürzeste 10 Sekunden. Meine Gedankenstützen, Ego, Abstand oder jetzt hatten an diesem Abend keine Chance. Das Spiel zu verfolgen, einfach neutral zu bleiben, alles unmöglich. An diesem Abend ging es einzig und allein um das Motto Machen und Bleiben. Letztendlich ging es ums reine Überleben. Der Schweiß stand mir auf der Stirn, als ich den erlösenden Abpfiff des Spieles hörte. Ich blieb ein wenig stehen und ließ das Erlebte noch einmal auf mich wirken. Die meisten Zuschauer begannen, das Stadion zu verlassen und die Spieler der heimischen Mannschaft feierten ihren Erfolg mit den Anhängern aus dem Fanblock. Wehmütig sah ich diesem Treiben zu. Mein Gott, überkam es mich spontan. Bist du kaputt? Was soll nur werden? Trotzdem, und das verwundert mich noch heute, war ich auch erleichtert. Auf der nächtlichen Heimfahrt wurde mir langsam klar. Hey, ich lebe. Ich habe es gemacht. Und wie ich es gemacht hatte. Ich hatte gekämpft, gelitten, gezweifelt, aber ich hatte mich überwunden. Und noch viel wichtiger, ich hatte es überstanden. Trotz all des Chaos in mir, ich war stolz. Im Nachhinein weiß ich, wie wichtig dieses Gefühl damals war. Ich hatte meine Leistung und meinen Mut erkannt. Aller Anfang ist schwer und ich hatte ihn hinter mich gebracht. Ich war, so paradox es auch klingen mag, seit diesem Abend noch motivierter und konnte es kaum erwarten, es wieder zu tun.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute Thorsten Alpustin. Leben zwischen Fußball und Wahnsinn. Die Angst besiegen. Und meine Aufforderung, Mails zu schicken an studio@radiofips.de, haben sich schon bewährt. Gerd fragt, gab es irgendwelche Hindernisse, die sich aufgebaut haben?
Inwiefern jetzt die Hindernisse?
Ich vermute, dass er meint, Hindernisse bei der Genesung, Blockierungen.
Ja, es gab, die ganze Genesung war eigentlich mit Hindernissen gepflastert, muss man sagen. Es fiel mir damals zum Beispiel sehr schwer, sich erstmal zu öffnen. Dann natürlich, nur mal als Beispiel, die ganzen guten Ratschläge in der wirklich guten Literatur zu lesen, aber selbst zu spüren, wie schwer sich diese umsetzen lassen in der Praxis. Und bei den Konfrontationen, wie ich gerade beschrieben habe, das war ja ein Rein-Raus-Prozess. Entscheidend war, dass ich es immer wieder gemacht habe. Und dann hat sich irgendwann ein besseres, ein gutes Gefühl eingestellt. Und nur dann konnte ich eigentlich davon ausgehen, dass ich diese Angst besiegt hatte. Und das kann ich Ihnen sagen, ist das mit beste Gefühl, was es auf dieser Welt gibt.
Ich glaube, daher auch der nächste Musikwunsch, Too Much Love Will Kill You von Queen, passt da, glaube ich, auch sehr gut hier hinein. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Thorsten Alpustin, Leben zwischen Fußball und Wahnsinn. Wir hören nun einen dritten Leseblock auf dem Weg zum Fußballtrainer einer Erstligamannschaft.
Nicht ganz. Ich war damals Torwarttrainer von 2013 bis 2016 war ich hauptberuflicher Torwarttrainer auf Schalke. War da auch schon genesen, muss ich ganz klar sagen. Deswegen wollte ich nur betonen, dass all der Aufwand davor sich tatsächlich dann gelohnt hatte, weil mein Torhüter, den ich in der U19 trainiert hatte, Timon Wellenreuther, der schaffte dann den Sprung zu den S04-Profis. Und ich konnte ihn dann in Seelenruhe in der ausverkauften Veltins-Arena auf Schalke bei seinem Spiel beobachten. Das war natürlich für ihn ein unglaubliches Erlebnis und für mich eine Riesengenugtuung nach all dem, was ich zuvor mitgemacht hatte. und konnte mir dann sogar mein eigentlich bestes Happy End meines bisherigen Lebens dann erfüllen, indem ich selbst wieder ins Tor mit fast 39 Jahren zurückkehrte. Und das möchte ich noch mal kurz vorlesen. Frühjahr 2015. Ein 19-jähriger Torhüter bestreitet für die Profimannschaft des FC Schalke 04 ein UEFA Champions League Heimspiel gegen das große Star-Ensemble von Real Madrid. Gegen die weltbesten Fußballspieler. Mehrfach bringt er die Superstars mit fantastischen Reflexen schier zur Verzweiflung. Der Name seines U19-Torwarttrainers, seinem Ausbilder in der Saison davor, heißt Thorsten Augustin. Dieser schaut sich das Spiel in der ausverkauften Felddienst-Arena live an, beobachtet seinen ehemaligen Schützling mit Argusaugen, mitfiebernd und ruhig zugleich. Er lässt den Ertrag der letzten Saison und seiner letzten Jahre genüsslich auf sich wirken. Er ist stolz auf seinen Jungen und auf sich selbst. Wenige Wochen später wird ein weiterer junger Keeper mit der Schalker U19 vor vielen tausend Menschen im Endspiel der Juniorenmeisterschaft deutscher A-Jugendmeister. Auch er ist im Verlauf der Halbfinal- und Finalspiele zum wichtigen Garant seiner Mannschaft gereift. Nach dem erlösenden Abpfiff ist der Jubel grenzenlos. Sein Torwarttrainer Thorsten Augustin rennt ausgelassen auf den Rasen und herzt seinen Keeper. Pure Freude, pures Adrenalin. Noch Fragen? Nach 3 Jahren war auf Schalke dann Schluss. Schalke ist Schalke. Es gab und gibt noch viel Wichtigeres. Denn auch ganz oben kann manchmal unten sein. Die meisten bemerken es nicht, ihr Leben lang, wie dem auch sei. Ich sehnte mich mal wieder nach meiner Genesung, nach einer neuen Herausforderung. Denn ich lebte. Das Leben kann so schön sein, dank meiner Geschichte. Meinen emotionalsten Sieg sollte ich im September 2013 feiern. Ich kehrte nach 9 Jahren mit 39 Jahren zurück ins Fußballtor. Diese Rechnung stand noch offen und konnte nun endlich beglichen werden. Ein unglaubliches Glücksgefühl. Ich fühlte mich wie neu geboren. Pikanterweise startete ich mein Torhüter-Comeback gerade zu dem Zeitpunkt, als ich mein großes Ziel als Torwarttrainer mit dem Job auf Schalke erreicht hatte. Das war natürlich etwas stressig, nicht immer unproblematisch, rieb sich mit meinem Torwarttraining aber nicht. Was sollte ich auch tun? Wie sagt man so schön? Sehnsucht ist unheilbar. Absolut richtig. Ja, der Weg zurück in den Kasten war für mich mehr als eine reine Herzensangelegenheit. Und die kommerzielle Vernunft musste dabei verdammt nochmal stillhalten. Die war völlig unwichtig, denn das schmerzende Ende meiner ersten Torhüterlaufbahn nagte noch immer an mir. Außerdem war ich topfit und die Lust, das Adrenalin des Torwartspieles wieder zu spüren, einfach riesengroß. Ein mehr als gesundes Zeichen, finden Sie nicht auch? Meine sportliche Wiedergeburt sollte in der Kreisliga A und überwiegend auf Asche stattfinden. Kein Problem, zurück zu den Wurzeln, genau mein Ding. Denn genau dort fing ich mit 18 Jahren als Greenhorn an. Die ersten Spiele verliefen noch etwas holprig, da meine Knochen für die Belastung des Torwartspieles über die Jahre hinweg ein wenig eingerostet waren. Nicht schlimm, denn wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ich trainierte mir meine Schmerzen einfach weg, denn ich hatte ja schon weitaus Schlimmeres aushalten müssen. Und ich kam mit jedem weiteren Spiel immer besser in Fahrt. Zwar nicht mehr so katzengewandt wie mit Mitte 20, dafür aber mit Auge und einer souveränen Strafraumbeherrschung. Ich genoss es ganz einfach, wieder auf dem Platz zu stehen, den Bällen hinterher zu hechten, meine Jungs zu dirigieren, den reinen Stallgeruch der Kabinen wieder einzuatmen. Die Kabinengespräche, den Schweiß, den Dreck, die Schürfwunden, den Geruch meiner Handschuhe, einfach alles. Diese Spiele gaben mir mein eigentliches, altes Ich zurück, ermöglichten mir das emotionalste Happy End meines bisherigen Lebens. Schließlich war das Torwartspiel schon immer das Größte in meinem Leben gewesen. Heute ist es für mich übrigens Bücher zu schreiben. Ja, das hat sich verändert. Hier hatte ich die intensivsten Stunden, Momente meines Lebens erlebt. Den Kick dieser Spielposition immer am Limit ausgelebt. 9 lange Jahre lang hatte ich gehadert, gelitten, mein altes Lebenselixier ganz einfach vermisst. Jetzt, mit fast 40 Lenzen, war ich wieder mittendrin. Eigentlich war ich die Mitte, so wie früher. Knapp 100 Spiele sind seitdem hinzugekommen. Für mich 100 Glückssterne. 100 Glückssterne, die ich im Vergleich zu meiner ersten richtigen Torhüterlaufbahn weitaus mehr genießen konnte. Leben zwischen Fußball und Wahnsinn.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Thorsten Augustin. Gerd hat nochmal eine Mail hereingeschrieben mit der Frage, haben sich nach dem Outing viele Freunde abgewandt?
Man muss fairerweise zu diesem Thema sagen, dass Menschen, die nicht betroffen sind von dieser Krankheit, diese Krankheit nicht nachvollziehen können. Und deswegen sind sie eigentlich auch nicht die besten Gesprächspartner. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz sollte sich ein Freund dadurch auszeichnen, auch in so einer Lebenskrise des anderen zu ihm zu stehen. Ja, und wer das nicht tut, das ist meine einfache Überzeugung, der ist es eigentlich auch nicht wert, sich als Freund zu bezeichnen. Bei mir muss ich sagen, in meinem Fall, die meisten hatten definitiv weiterhin zu mir gehalten und hatten mir auch geholfen. Und ich hatte sogar das Glück, dass ich in meinem erweiterten Umfeld zwei Bekannte hatte, keine Freunde, aber Bekannte, die Ähnliches erlebt hatten. Und die Gespräche mit den beiden, die waren wirklich sehr, sehr wertvoll.
Ich glaube, es ist schon ein passendes Schlusswort. Wir spielen nochmal Musik von Alphaville. Und dann gebe ich noch einen kleinen Hinweis auf die nächste Lesebühne. Das war die Lesebühne, heute mit Thorsten Augustin, Leben zwischen Fußball und Wahnsinn. Herr Thorsten Augustin, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke auch. Ich möchte mich über Ihr Interesse recht herzlich bedanken. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. Ich wünsche allen nur das Beste und möchte in dem Zusammenhang auch nochmal einen ganz speziellen Freund von mir, den möchte ich einfach nochmal hervorheben, der mich bei diesem Buchprojekt auch wirklich unterstützt hast, und das ist der Alexander Jan Pastian aus Sindelfingen. Vielen Dank, Alex, für deine großartige Unterstützung. Und Ihnen wünsche ich einen schönen restlichen Restsonntag. Ciao.
Ich möchte noch hinweisen auf die nächste Lesebühne. Die nächste Lesebühne wird am Sonntag, 11. März stattfinden, 16 bis 17 Uhr. Wir haben eine Autorin hier aus der Region und es geht um die Geschichte der Region. Stefanie Lutz wird lesen aus Im Zeichen des Fisches. Eine Geschichte um Freundschaft im römisch-germanischen Grenzgebiet. Eine spannende Abenteuergeschichte, nicht nur für Kinder, des christlichen Römers Faustus und des Germanen Baldwin im Schatten des Limes in den kriegerisch gefährlichen Wirren des 3. Jahrhunderts nach Christus. Ich freue mich wieder auf Besucher und besonders auf ganz, ganz viele Hörer an der Radiostation. Mein Name ist Rüdiger Wolf. Vielen Dank. Auf Wiederhören.